Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom HDW Off the Record Podcast. Diese Folge auch aufgenommen im HDW, im Haus der Wirtschaft zu Pratteln, im IWF Multimedia Studio. Heute ist der Tag der Lernenden mit einem grossen Anlass im HDW. Und bevor der Event startet, in rund zwei Stunden, reden wir mit zwei Exponenten, die dort auftreten und über das Thema Berufsbildung reden. Wie entscheiden junge Menschen heute über ihre berufliche Zukunft und passt das noch zu den Realitäten vom Arbeitsmarkt? Ich freue mich sehr auf meine Gäste hier im Podcast, auf den Stefan Wolter. Er ist Professor für Bildungsökonomie an der Uni Bern, Leiter von der Forschungsstelle für Bildungsökonomie sowie Direktor von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung. Dann der Markus Eigenmann, Regierungsrat. Er ist Vorsteher von der Bildungskultur- und Sportdirektion. Und natürlich, so quasi ein bisschen als Gastgeber auf dem Tag der Lernenden heute so bei der Marc Scherer. Er ist stellvertretender Direktor von der Wirtschaftskammer Basel-Land, Leiter vom Kompetenzzentrum Berufsbildung und Landrat. Herzlich willkommen an alle drei. Fangen wir an mit Ihnen, Herr Wolter, der Bildungsbericht. Sie sind ja maßgeblich mitbeteiligt am Bildungsbericht. Sie schreiben den federführend. Wenn man den durchliest, was bleibt einem am Schluss hängen?
Das kommt immer darauf an, welches Kapitel man liest. Es gibt wenige Leute, die jetzt von Seite 1 bis 400 lesen.
Ist das tatsächlich so? Ja,
ja, also es gibt schon einige, aber ich würde sagen, die meisten lesen natürlich die Bereiche, die sie interessieren, weil das geht ja von der frühen Kindheit bis in die Erwachsenenbildung hinein. Und da gibt es Leute, die sich halt nur für die Unis interessieren oder Leute, die sich für die obligatorische Schule interessieren. Und darum kann man die Frage auch ein bisschen schlecht beantworten, was einem da bleibt, oder? Weil das bleibt einem natürlich dann meistens das hängen, was einem selber betrifft, wenn man jetzt eben in einem von diesen Sektoren tätig ist. Jetzt heute haben wir Berufsbildung. Und was in der Berufsbildung halt die grossen Ereignisse sind, sind Trends und Zyklen. Zyklen ist vor allem der demografische Zyklus. Also wir werden jetzt, das hat schon vor 2-3 Jahren angefangen, wieder steigende Jahrgänge haben, die die Schulen verlassen. Die müssen aufgenommen werden auf dem Lehrstellenmarkt. Und wie wir zeigen im Bildungsbericht, die Zahl der ausbildenden Betriebe, die ist in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. Zusammen im Einklang quasi mit den Jugendlichen, die die Schule verlassen haben. Und jetzt braucht es einen Umkehrprozess. Also jetzt müssen wieder Betriebe in die Berufsbildung zurückgewonnen werden, die jetzt aufgehört haben, auszubilden in den letzten paar Jahren. Das ist der erste, das ist der Trend, das ist die erste Herausforderung.
Das heisst, es ist eine Art Ungleichgewicht, das jetzt entsteht zwischen Angebot und Nachfrage?
Also das Schlechteste wäre, wenn ein Ungleichgewicht entsteht. Man muss jetzt darauf hoffen, dass die 20% etwa in den nächsten 8 Jahren mehr Jugendliche, die einen Lehrvertrag bekommen verglichen mit heute, dass die aufgenommen werden von der Wirtschaft. Und die meisten Betriebe, die sollten aufnehmen, sind nicht Betriebe, die einfach ihre Zahl der Lernenden erhöhen, sondern es sind 0-1-Entscheidungen. Also Betriebe, die mal ausgebildet haben, aber jetzt nicht mehr ausgebildet haben und jetzt wieder müssen überzeugt werden, dass sie das machen.
Ist das auch das, was man am meisten muss ernst nehmen muss, im Bereich oder Kapitel Berufsbildung, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben?
Das ist sicher für Politik und Verwaltung, aber natürlich auch für die Wirtschaft. Ich habe jetzt gerade ein Referat bei der Basel Städtischen Handelskammer gehabt. Auch das beispielsweise werden sehr gefragt sein. Warum? Weil wir haben natürlich jetzt mit dem neuen Berufsbildungsgesetz, der jetzt auch nicht mehr so jung ist, auch 20-jährig ist, einen Reformrhythmus in den Berufsverordnungen. Alle 5 Jahre Pflicht. Zwischendrin kann man auch Anpassungen machen. Und das bedeutet, dass für so einen Betrieb, so einen Lehrbetrieb, einen kleinen KMU-Betrieb, der jetzt ein paar Jahre nicht ausgebildet hat, der kann nicht einfach sagen, wir fangen wieder an, wir wissen ja, wie das geht. Mittlerweile ist die Berufsverordnung ganz eine andere. Und bei diesen Einstiegskosten können eben gerade so Handelskammern, ODAS, aber auch die Verwaltung können helfen, die Barrieren zu senken.
Jetzt ist das, was ich sage jetzt mal, schweizweit. Sie wissen ja, was die einzelnen Kantone machen. Neben Ihnen sitzt der Regierungsrat aus dem Kanton Basel-Landschaft, der Bildungsdirektor aus dem Baselbiet. Wie sieht es aus dem Baselbiet aus Ihrer Sicht? Kann man das sagen?
Die demografischen Trends sind ein bisschen unterschiedlich, aber jetzt da in der grossen Linie sind sie gleich über die ganze Schweiz. Also bei den einen Kantonen ist es 2-3% weniger oder mehr, aber der demografische Trend ist der gleiche für alle Kantone. Für Basel-Land ein bisschen spezifisch ist, und das wird man wahrscheinlich nicht gerne hören, ist, dass in den letzten 10 Jahren, also nicht einmal 10 Jahre, man zahlt zwischen 2014 und 2022 im Bericht, sind die Zahl der Jugendlichen, die eine Lehre angefangen haben, also als Anteil der Kohorte, die die Schule verlässt, um 6% gesunken. Und da gehört Basel-Land zu den Spitzenreiter im negativen Bereich. Und das ist natürlich einerseits, könnte man sagen, eine gute Sache, wenn sich die Jugendlichen für die Allgemeinbildung entscheiden, Gymnasien, Fachmittelschule, die können manchmal in demografischen Prozess entlastend wirken. Aber auf der anderen Seite ist es für die Berufsbildung selber natürlich keine gute Neuigkeit, weil je mehr Jugendliche eben in die Allgemeinbildung gehen, desto grösser ist auch der Druck, dass die anderen das nachmachen und das auch machen. Und dann, wenn die Jugendlichen, die übrig bleiben, in Anführungsschlusszeichen, nicht mehr so die Wunschkandidaten sind von der Wirtschaft, dann wird der Prozess, Betrieb wieder zu gewinnen, in die Ausbildung einzusteigen, der wird noch schwieriger.
Markus, wie viele Seiten hast du gelesen von diesen 400?
Ja, ich glaube, es ist genau so, wie du das geschildert hast. Man geht punktuell, taucht man in ein Thema ab. Es ist ja nicht so, dass man das heimnimmt und dann drei Monate lang jeden Open-Formats-Back Kapitel liest. Und wir sind immer noch dran, auch, es gibt ja noch so kantonsspezifische Formate, wo man dann die Resultate kann diskutieren kann. Die laufen immer noch aktuell. Und, aber einzelne Zahlen habe ich mir natürlich schon rausgepickt, insbesondere auch die zu der Berufsbildung. Und es ist so, wir haben über die letzten mehrere Jahre sieht man so einen Negativtrend in der Berufsbildung. Wenn man dann genauer anschaut, bin ich sehr gespannt auf die weitere Entwicklung, weil was wir auch sehen jetzt in der Basel-Land-Zahlen ist eine gewisse Stabilisierung. Also es ist nicht einfach Jahr für Jahr weniger. Vor allem Verteilung zwischen allgemeinbildenden Ausbildungen und berufsbildenden Ausbildungen anschaut, sondern in den letzten zwei bis drei Jahren, je nachdem welche Kennzahl man anschaut, sehen wir eine gewisse Stabilisierung bzw. fast wieder einen leichten Anstieg. Ob das nachhaltig ist, wird sich zeigen. Ich glaube, die Schwierigkeit bei so Daten ist auch noch, sie ein bisschen einzuordnen. Oder ich mache ein Beispiel. Wenn wir anschauen, wo unsere jungen Erwachsenen mit 25 stehen und was für Ausbildungen dass sie auf Sek 2 Stufen abgeschlossen haben. Und dann überlegt, welche Zeit hat die Berufswahl auch beeinflusst, dann ist das praktisch 10 Jahre vorher. Also wenn wir das heute anschauen, dann reden wir von diesen jungen Leuten, die sind 10 Jahre vorher im entscheidenden Berufswahlalter gewesen. Also wir haben eine grosse Verzögerung, bis wir von denen, wenn wir Massnahmen ergreifen für die Jugendlichen auf der Sek 1 Stufe, bis man dann das in den Kennzahlen, eben, wo man mit 25 erhebt. Es gibt andere Kennzahlen, die wirken viel, viel schneller. Oder? Da sieht man anders, beispielsweise bei der Wahl von der Ausbildung, das sehen wir relativ gleich. Da ist der Timelag ist nur etwa 2-3 Jahre. Da sehen wir schneller, ob sich etwas bewegt. Aber das finde ich noch interessant. Und ich glaube, man muss all die Statistiken, die da publiziert werden, die muss man ein bisschen vor dem Hintergrund auch zu interpretieren wissen.
Wir kommen auf das noch zurück. Wer ist eigentlich mitentscheidend, was man wählt am Schluss? Oder auch welchen Beruf oder welche Schule. Allenfalls. Aber vielleicht noch schnell, wenn es die verschiedenen Kapitel, wie es der Herr Wolter vorhin gesagt hat, und 400 Seiten und so, wie wichtig ist das Kapitel Berufsbildung bei dir?
Ja, das ist im Moment gerade sehr, sehr aktuell natürlich. Einerseits ist Berufsbildung immer wieder in der politischen Diskussion bei uns, auch im Landrat natürlich. Dann ist man immer wieder auf die Datengrundlage angewiesen. Andererseits haben wir auch viel Anlässe, die stattfinden natürlich im Bereich von der Berufsbildung. Das ist sicher ein Fokusthema. Das andere ist vielleicht dann eher der Tertiärbereich oder mit Fachhochschule und Uni, wo auch mich jetzt gerade in diesen letzten paar Wochen näher interessiert haben. Und Volksschule ist fast ein bisschen zu kurz gekommen bis jetzt, was jetzt den Bildungsbericht anbelangt, aber die wird sicher auch noch zum Zug kommen. Dann.
Markus, ist das Wichtigste aus Sicht Wirtschaft in diesem Bericht? Was nimmst du raus?
Also ich habe nicht die ganzen 400 Seiten gelesen, auch nicht jeden oben ein Kapitel. Ich bin vor allem hängen geblieben bei der Berufsbildung. Das fängt so irgendwo Seite 120 plus minus an und geht so bis 150. Wollte nicht, das ist tatsächlich so. Und das ist natürlich vor allem für uns wichtig, was dort drin steht. Und es ist immer eine Frage von der Perspektive natürlich, das ist mir auch klar. Aber ich interpretiere es ein Stück weit auch ein bisschen als Plädoyer für die Berufsbildung. Es kommt unter anderem, das kann der Herr Wolter dann vielleicht später am Tag der Lernenden auch noch sagen oder wird er auch direkt bestätigen. Es kommt klar raus, dass, die Schweiz hat sich ja das Ziel gesetzt, dass man die Quote von diesen 95% mit Sek 2 Abschluss, dass man quasi die einfach sehr hoch setzt. Und es zeigt sich vor allem, dass die Kantone die Quoten erreichen, die eine starke Berufsbildung haben. Ich glaube, das ist mal vor allem ein ganz wesentlicher Punkt, der jetzt für mich raussticht. Und vielleicht auch noch auf die Frage zurück, wo schneidet der Kanton Basel Land ab? Es ist natürlich im negativen, positiven Sinn ein Stück weit Wasser auf unsere Mühlen, weil wir, also kannst du direkt natürlich nicht dafür, Markus, aber wenn wir ja schon lange eigentlich riefen und sagen, Berufsbildung im Kanton Basel Land leidet. Vielleicht noch schnell einfach so zur Einordnung, so ein gesamtschweizerischer Quervergleich, so Land auf, Land ab, hat man immer gesagt, Berufsbildung ist so 2/3 der Jugendlichen gehen in Berufsbildung, also so irgendwo 66%. Wenn man die Statistik anschaut, und wir gehen da immer so ein bisschen aufs BFS, also Bundesamt für Statistik, dann ist das vor etwa 10 Jahren plus minus noch der Fall gewesen, etwa 2014, 2015 dort umeinander. Schweizweit ist man jetzt irgendwo so bei 61-62% und der Kanton Basel-Land im Speziellen ist irgendwo, es kommt ein bisschen aufs Jahr drauf an, man hat eine gewisse Stagnation jetzt gehabt die letzten 1-2 Jahre, aber hat sich irgendwo bei 6-58% eingependelt. Und schlechter wie wir, oder besser, eben, je nachdem von der Perspektive, sind eigentlich nur Stadtkantone, wie beispielsweise der Kanton gerne von der Basel-Stadt, die für uns einfach nicht der Benchmark können sein. Wir müssen uns an den ländlichen Kantonen orientieren und da fallen wir halt ein Stück weit ab. Und das ist für uns ja, Wasser auf die Mühlen im positiven und negativen Sinn, dass wir halt wirklich sagen, wir müssen etwas unternehmen, um die Berufsbildung können stärken. Ja, das ist ein bisschen das, was ich jetzt aus dem Bildungsbericht rausnehme. Und das ist auch in der Statistik jetzt aus dem Bildungsbericht eben querverweise auch mit Kanton Basel-Land jetzt einfach auch nochmal bestätigt worden.
Und der Inhalt, den du dann aufnimmst, politisch für Vorstöße. Also ich glaube, der Markus hat schon der ein oder andere.
Ja, wir haben schon zwei Wochen schon zwei Vorstöße natürlich basierend auf dem Bildungsbericht eingereicht. Das sind ja nicht die einzigen Vorstöße. Ja, also da ist aber auch einiges am Tun, muss man fairerweise auch sagen. Und am Schluss ist es auch Zusammenarbeit. Also es ist nicht nur die Verwaltung, die natürlich alles vorpreschen kann, sondern auch wir als Wirtschaftsverband sind gefordert. Und am Schluss, das ist richtig gesagt worden, die Unternehmen sind natürlich auch gefordert. Es müssen genügend Lehrstellen geboten werden. Bei uns im Kanton Basel-Land vielleicht ein bisschen speziell wie in anderen Kantonen. Wir stellen das jetzt nicht fest, dass wir zu wenig Lehrstellen haben. Im Gegenteil, es ist bei uns immer umgekehrt zum Glück. Aber dieser Trend kann natürlich auch bei uns passieren. Wir haben jetzt letztes Jahr darum auch eine Initiative eingereicht, die das auch will kehren. Aber das ist nochmal ein Thema für sich und vielleicht kommen wir dann noch auf das später.
Marc, nehmen wir das gerade auf. Herr Wolter, steigen wir doch ein bisschen in die Thematik. Wie ist das eigentlich heute? Wie entscheidet der Jugendliche heute, was er werden will?
Ja, das ist ein sehr komplexer, multipler Prozess. Geht ja auch ziemlich eine gewisse Dauer. So ab alte Zählung 8. Klasse sollte man in der Schule eigentlich obligatorisch Berufswahlkundeunterricht haben. Dann hat man ungefähr so ein Jahr, wo man sich mit der Frage auseinandersetzt, was man machen will. Bei gewissen kommt ja auch noch die Entscheidung über überhaupt Berufsbildung oder eben Gymnasium oder Fachmittelschule. Und dann, wenn Berufsbildung, dann kann man sich beraten, man kann auf Berufsberatung gehen, man kann Schnupperlehre machen und dann ab der letzten Klasse, also dritten Sek, wird es dann heiss, weil dann muss man eigentlich den Bewerbungsprozess dann nach der Sommerferien starten und so ab Oktober tun ja Betriebe erste Lehrverträge schon unterschreiben und freigeben. Das bedeutet, das ist so ein relativ langer, zeitlich langer Prozess, wo auch viele Einflüsse auf die Jugendlichen kommen. Das ist auch das, was ich heute Abend würde versuchen, anhand von Forschung zu zeigen, dass wenn man nicht genau Daten hat, über was genau passiert, wenn irgendeine spezifische Information auf die Jugendlichen trifft, es sehr schwierig ist, den Berufswahlprozess zu erfassen, weil man nicht genau weiss, wann. In dem Februar, in dem Mai, in dem Juni. Dann haben sie gerade mit den Eltern geredet, dann haben sie gerade mit den Lehrern geredet, dann haben sie gerade den Berufswahlunterricht gehabt, dann ist gerade eine Firma gekommen, in die Schule und hat sich vorgestellt. Das weiss man so nicht. Aber was man jetzt kann sagen, ist zwei Sachen. Die Jugendlichen sind in dieser Phase noch sehr unentschieden, unentschlossen und formbar. Und das Zweite ist, das können wir mit dieser Forschung zeigen, sie sind so wie Seismographen. Also sie schauen auf jede Information, sie sind empfänglich für jede Information. Und wir können auch zeigen, dass wenn eben dann etwas sehr spezifisch passiert, wir haben das ein Beispiel gemacht mit gewinnten Schweizer eine Goldmedaille in WorldSkills in einem spezifischen Beruf. Das hat eine unheimliche Wirkung, weil der Beruf auf einmal auf dem Radar erscheint von den Jugendlichen. Oder natürlich KI, oder mit der Lancierung von ChatGPT, hat in der Woche darauf quasi den Kopf schon von den Jugendlichen Veränderungen hervorgerufen. Und das ist eine positive Sache. Also die gehen nicht einfach stur durch einen Tunnel durch und lassen sich von niemandem beeinflussen. Aber es ist natürlich auch eine gefährliche Sache, weil wir können die Informationen ja nicht kontrollieren, die auf die Jugendlichen reingehen. Und dann kann es natürlich passieren, dass in einem kritischen Moment von dem Prozess gerade eine Information kommt, die vielleicht in die falsche Richtung geht. Mhm. Und dann wegen dem ein Entscheid gefällt wird, der sich am Schluss nicht als der effizienteste oder effektivste erweist von einem Jugendlichen.
Also noch der Vorbild wie im Sport auch. Also, wenn der Roger Federer gut Tennis spielt, dann wenn ganz viele Tennis spielen, wenn der Marco oder Matze gut Skifahrt, wenn sie Skifahren, so ein bisschen ähnlichen Effekt in dem Fall.
Das ist jetzt lustig. Mein Co-Autor ist eigentlich ein Sportökonom und in der Literatur, also der Sportökonomie, lässt sich das eben nicht bestätigen. Es gibt keinen Roger Federer-Effekt. Also natürlich interessiert sich viele Leute für Tennis, aber es kommt jetzt nicht gerade zu einer Tennismanie. Und die Erklärung, die wir dort dafür haben, ist die, also jeder weiss, selbst wenn ich mich jetzt gerade einschreibe im Tennisclub und jeden Tag hergehe und trainiere, der Roger Federer bleibt ein Ausnahmekönner. Also ich werde nicht Roger Federer, selbst wenn ich mir jetzt da
Mühe gebe. Man kann das einschätzen, selber irgendwie.
Ja, das ist einfach ein Single Star. Mhm. Hingegen, und das ist unsere Erklärung, warum jetzt so Berufsmeisterschaften wirken, das sind Leute wie du und ich. Da ist es realistisch anzunehmen, dass wenn der das hat können, dass bei mir auch realistische Chancen bestehen, dass ich das kann. Das bestätigen mir auch Leute, die an der Berufsmesse oder so die Jugendlichen beraten, dass sehr häufig, wenn sie das Glück haben, gerade eine Berufsgruppe zu vertreten, die gerade eine Medaille gewonnen hat, sie das natürlich in den Vordergrund stellen und genau das spüren bei den Jugendlichen, dass das eben überkommt, los, auch du könntest das. Mhm. Und das ist glaubwürdig. Das ist eben nicht ein Roger Federer.
Und wenn man es aufbröseln ein bisschen, sagen wir, man hat ja die Eltern, man hat die Schule, man hat jetzt ein soziales Umfeld, vielleicht auch so Vorbilder. Ist das gleichwertig oder eben ändert das je nachdem, was gerade so ein bisschen Peak ist? Oder kann man das sagen?
Wir machen in der Schweiz sogenannte Nahtstellenbarometer seit Jahren. Einfach immer so auf Platz 1 sind die Eltern. Also die Eltern sind schon Ansprechpartner Nummer 1, wenn es darum geht, Beratung. Es könnte natürlich auch Veto es können auch Veto kommen von den Eltern. Also Platz 1 sind die Eltern. Sehr weit oben kommen auch die Lehrpersonen und natürlich dann auch der Freundeskreis. Was wir jetzt gezeigt haben im Bildungsbericht ist, wenn man jetzt anschaut, wer zieht die Lehre durch? Fängt sie an, repetiert nicht und schließt sie erfolgreich ab? Dann sind das häufiger die Schüler, die sagen, sie seien im Prozess mehr, also hauptsächlich von den Lehrpersonen beraten worden. Also die Lehrpersonen haben dort eine sehr spezifische Funktion, die man sicher nicht unterschätzen kann.
Wie war es bei dir eigentlich früher? Magst du dich noch erinnern? Ist für dich immer klar gewesen, welchen Weg das da geht?
Ja, bei mir selber schon. Es war aber noch eine ganz andere Zeit gewesen. Ich meine, Möglichkeiten mit einer Berufslehre oder nach einer Berufslehre sind noch viel eingeschränkter gewesen wie heute. Also heute ist ja das unglaublich, was unser Bildungssystem alles vom Weg zulässt. Aber ich habe es ein bisschen erlebt bei meinen eigenen Kindern, die jetzt gerade so ein bisschen die Letzten noch in diesem Prozess drin sind. Bei einem von meinen Kindern ist ganz etwas Interessantes passiert. Er war in einer Sek-P-Klasse, in einem sehr bildungsnahen Umfeld von den Eltern in dieser Klasse. Auch. Und dort hat es also ein bisschen eine Eigendynamik gegeben. Da sind dann x Jugendliche sind in eine Berufslehre eingestiegen aus dem Niveau P aus und hätten dann auch können an eine weiterführende Schule gehen. Und da ist so eine Eigendynamik, die entstanden ist über die Schnupperlehre, die sie gemacht haben, einander erzählt haben. Und der erste hat einen Lehrvertrag gehabt. Und dann ist der zweite oder dritte und der vierte dann noch gefunden, ja, warum eigentlich nicht? Oder? Da verdiene ich noch ein bisschen etwas, das ist doch cool. Und, also, ich glaube, so die Peer Group die ist nicht zu unterschätzen. Ich kann das noch nicht wissenschaftlich sagen, aber so wie ich es erlebt habe, ist das schon recht, spielt einen recht grossen Einfluss. Bei den Eltern ist wahrscheinlich eher der Einfluss, also das hören wir auch aus den Schulen immer wieder, eher der Einfluss Richtung allgemeinbildende, weiterführende Schulen. Und was wir auch sehen im Baselbiet ist, wenn man das ländliche Baselbiet für sich würde statistisch auswerten, dann wären wir voll dabei bei Aargau, Solothurn, ländlicher Raum und so weiter. Wenn wir aber die Agglomeration separat auswerten, haben wir natürlich noch...
Also je näher zur Stadt.
Je näher zur Stadt. Und Basel-Stadt ist ja das Extrembeispiel nachher, oder? Die haben mit, also massiv tiefere Quoten als das Baselbiet im Durchschnitt. Je näher bei Stadt, oder man kann auch sagen, je näher bei den zentrumsnahen Ausbildungsinstitutionen auf tertiären Niveau, desto mehr sind die auch präsent im Leben, bei den Arbeitgebern, desto sichtbarer sind sie und desto eher ist das eine Option. Denn, obwohl auch das Lehrstellenangebot natürlich auch ein Stück weit auf die Agglomerationen konzentriert. Aber das ist etwas, was wir einfach beobachten können, bei uns im Kanton.
Aus deiner Optik wird die Berufsbildung genug wertgeschätzt bei uns?
So wie ich jetzt das mitbekomme, mit einer wenigen Zeit, die ich jetzt als Regierungsrat damit zu tun habe, ich glaube schon, es wird auch sehr viel gemacht. Was ich mir immer wieder frage, ist das, was wir heute machen, zeigt sich das noch ein paar Jahre später in den Zahlen, oder? Wenn wir dann den nächsten Bildungsbericht haben. Das ist dort, wo wir überlegen müssen. Die Mittel sind nicht unendlich und wir müssen gut überlegen, wo ist der Franken am besten eingesetzt, oder? Wo wir die Berufsbildung stecken bei den öffentlichen Mittel. In der Wirtschaft ist vielleicht, dort hat man auch noch den Nutzen im Betrieb und für den eigenen Nachwuchs. Das ist vielleicht ein bisschen näher, auch oder die Feedbackschleife ist kürzer. Aber im staatlichen Handel ist sie relativ lang, bis man dann weiss, ob man es richtig gemacht oder nicht. Und wenn die Perioden zu lang werden, ist es auch noch so, dann spielen alle Umwelteinflüsse rundum spielen eben eine Rolle. Also, obwohl ich da vielleicht etwas Gutes gemacht habe, wird der Erfolg von etwas durch eine andere geopolitische Entwicklung vielleicht, zunichte gemacht oder gesellschaftliche Entwicklung, demografische Entwicklung. Darum ist es recht anspruchsvoll, die richtigen Massnahmen zu eruieren, die dann effektiv auch helfen.
Was ist deine Erfahrung oder auch die Rückmeldung aus der Wirtschaft, wie entschieden wird oder welchen Einfluss wer hat?
Also es stellt man immer wieder an Veranstaltungen fest, dass natürlich die Eltern, also weiss man auch in Studien, dass sie ganz einen wesentlichen Einfluss haben. Wir reden im Baselbiet, der Begriff kommt nicht von mir, sondern er kommt vom Präsidenten des Lehrerverbandes, von Philipp Loretz, er sagt immer «Firewall Eltern». Und das hat tatsächlich etwas. Also es gibt ganz viele Beispiele, wo eigentlich die Jugendlichen sich für eine Lehre entschieden hätten oder zumindest Interesse bekundet haben für eine Lehre. Und dann ist der Vater oder die Mutter daheim oder wer auch immer und sagt eine Lehre auf, aber nur Second Choice, versucht doch gleich irgendwie, wenn es geht, die Matura anzubekommen. Und ohne das jetzt zu werten, aber das sind zum Teil vielleicht auch Eltern mit Migrationshintergrund, die das Bildungssystem nicht oder zu wenig gut kennen. Wenn jemand von den USA hier ankommt, Berufsbildung dort, ist halt einfach nur mal nicht das Gleiche. Also gibt es zum Teil einfach auch gar nicht, wie das bei uns der Fall ist. Die Durchlässigkeit vom Bildungssystem ist nicht bekannt und das führt dann eben zu so unangenehmen Situationen. Also ich glaube, am Schluss ist es ein bisschen das Zusammenspiel von verschiedensten Faktoren, aber man weiss, die Eltern haben einen ganz wesentlichen Einfluss, die Lehrer natürlich auch, die Lehrpersonen. Und Peers auch. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Networking-Effekt, oder? Wenn in einer Klasse plötzlich irgendwie so ein bisschen die Motivation oder das Commitment zu einer Berufslehre entsteht und irgendwie der Banknachbar schon eine tolle Lehre hat und du selber noch nicht, dann kommst du ein bisschen unter Druck. Und ich habe das auch selber mehr gemerkt. Ich habe mich so ein bisschen an meinen Freunden orientiert und bei uns ist jetzt Berufslehre immer so ein bisschen, ich komme aus dem Laufental, ist halt noch sehr ländlich geprägt, sehr hochgehalten worden und ist wichtig gewesen und ich habe darum auch mit einer Lehre gestartet. Also ich glaube, am Schluss sind verschiedene Faktoren, die ausschlaggebend sind. Umso wichtiger ist es, dass wir bei diesen unterschiedlichen Faktoren einfach sehr gut aufklären, damit alle auf dem gleichen in dem Sinne Informationsniveau sind und wir kein Informationsdefizit haben.
Wie wichtig sind also Vorbilder, die der Herr Wolter vorhin gesagt hat?
Ja, ich denke, ganz wichtig. Also wir haben auch schon den Chef gerade letztens hier gehabt, der darüber berichtet hat, wie so eine Meisterschaft Swiss Olympics oder wie auch immer die alle heissen, ablaufen und was das für einen Einfluss hat. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir probieren ja auch an der Berufsschau, wo wir alle zwei Jahre organisieren, irgendeine Berufsmeisterschaft. Manchmal ist es eine regionale, wir haben auch schon eine nationale gehabt, können durchzuführen, weil ich glaube schon, dass der Vorzeigeffekt, dass der einen Impact hat, ganz sicher.
Gut, dann schauen wir mal, wir haben es schon bezahlt, oder? Also Quote, Gymnasium, Lehr, Berufsbildungssystem. Herr Wolter, der Abschluss von der allgemeinbildenden Abschluss, die steigt die Quote, oder? Jetzt je nach Sichtweise, oder? Kann man sagen, gut oder nicht gut. Was ist da Ihre Meinung?
Man kann ja keine Quote fix festlegen und sagen, das ist jetzt die richtige Quote und dann ist drunter oder drüber ist nicht gut. Was man einfach sehen, wenn man alles in Betracht zieht, also auch beispielsweise, wie erfolgreich man am Gymnasium unterwegs ist oder wie erfolgreich man nachher später in einem Studium ist, dann scheint es so zu sein, dass eigentlich das gesamtschweizerische Mittel, also so um die plus minus 20% gymnasiale Maturitätsquote, eine Art wie die richtige Grösse ist. Kantone, die ein bisschen drunter sind, kann man sagen, die könnten wahrscheinlich Maturitätsquote, die gymnasiale, bis auf die 20 aufbringen, ohne negative Effekte auf die anderen Ausbildungen zu haben. Und bei den anderen Kantonen, die weit drüber liegen, sieht man halt dann Verwerfungen. Nicht nur auf Sicht der Berufsbildung, wo die Abschlüsse weniger erfolgreich sind, sondern ja auch jetzt beispielsweise im Gymnasium oder auch sogar in der Fachmittelschule. Und das bedeutet also schon mehr Scheitern im Gymnasium, aber dann auch noch mehr Scheitern auf der Ebene tertiäre Ausbildung. Und dann muss man einfach sagen, hat man viele Leute in die falsche Richtung eingemündet. Also der Match ist nicht gut. Eine ganz interessante Statistik, die wir jetzt zum ersten Mal im Bildungsbericht haben, zeigt auch, dass wie viele Leute dann später einen Hochschulabschluss haben in einem Kanton, unabhängig ist von der Maturitätsquote. Und das bedeutet eben auch, dass die Kantone, die jetzt beispielsweise das Gefühl haben, sie könnten, weil das ein Bedürfnis sei von der Wirtschaft, dass man mehr tertiäre Abschlüsse hat, sie könnten die pushen, indem sie einfach mehr Leute in Gymnasien lassen. Das scheint sich nicht zu erfüllen, weil eben das Scheitern dann auf der Seite der Allgemeinbildung sehr stark zunimmt. Übrigens etwas, wenn man von Aufklärung redet von den Eltern, wo ich immer sage, vielen Eltern ist es nicht klar, was für ein risikobehafteter Weg die Allgemeinbildung ist. Insbesondere dann, wenn der Sohn oder die Tochter nicht gerade der Einstein ist. Also wenn man eher so zu denen gehört, mittel- bis untere Leistungsverteilung, dann hat der Weg enorme Risiken. Also überhaupt Matura zu machen. Matura mit einer Note zu machen, die überhaupt eine Studierbefähigung ausdrückt. Wie viel nachher eine Matur überhaupt beispielsweise an eine Uni gehen. Wie viel überhaupt einen Bachelor machen. Wir haben immer noch Abbruchquoten von einem Viertel von denen, die an eine Uni gehen, die den Bachelor nicht machen. Nachher überhaupt einen Master. Jetzt eher 85% gehen überhaupt im Master. Dort scheitert auch noch mal 10%. Ich tue das alles so aneinanderreihen, weil am Schluss gibt das eine Zahl von 1 zu 3. Also von 3 Schülerinnen und Schülern, die heute ins Gymi gehen, kommt am Schluss einer raus oder eine mit einem Master von einer Uni, die eine Stelle hat, wo es den Abschluss auch braucht. Warum ich das sage, ist ja nicht, die anderen zwei sind nicht irgendwie gescheitert. Die haben etwas anderes gemacht. Aber ich sage das immer, weil die Eltern, wenn sie so pushen, dass ihr Kind jetzt ins Gymi geht, dann geht es ihnen ja nicht ums Gymi, sondern sie sehen sich im geistigen Auge 10 Jahre später in der Aula von der Uni, wie ihr Kind da von der Rektorin oder vom Rektor ein Diplom bekommt. Und das ist für viele nicht die Realität. Und das wird häufig von den Eltern unterschätzt und erklärt dann eben den nicht immer begründbaren Drang in die Gymnasien.
Und das heisst am Schluss auch, jetzt auch statistisch gesehen, eben die 20% sind eben die richtige Quote, weil wenn man halt das berücksichtigt, auch den Arbeitsmarkt berücksichtigt, dann ist es eigentlich das, was am gescheitsten ist, wenn man auf die richtige die Zahl geht.
Plus, minus, ja. Muss ich auch noch sehen, das Schweizer Hochschulwesen, die schweizerischen Universitäten sind allesamt und nur die 2 ETHs sind Forschungsuniversitäten. Das heisst, sie haben einen Anspruch an Studierende, die sich an dem höchsten Stand der weltweiten Forschung orientiert. Das ist nicht wie im Ausland, wo man sogenannte mehrgliederige Universitätssysteme hat. In den USA tut man 5 Stufen unterscheiden. Top-Universitäten, dann solche, die nahe beim Top, dann Mittelmass bis unten. Universitäten, die, ja, die nehmen jeden. Durchfallquoten sind aber auch irgendwie bei 50-60%. Sie sind teuer und man lehrt dort etwas, wo man bei uns sogar würde sagen, ist das überhaupt eine Lehre? Also, wenn man so ein differenziertes Universitätswesen hat, wo eigentlich jede Fähigkeit irgendwie eben Platz hat, dann kann man das nicht vergleichen mit dem Schweizer Universitätswesen, wo einfach nur top nimmt. Und das bedeutet, wer dann selber die Leistung nicht bringt, was die Universität erwartet, der hat eben dann ein risikobehaftetes Leben.
Maturitätsquote in Basel, Biet, Marc, ist das etwas, was der Bauchweh macht?
Ja, Bauchweh. Nein, Bauchweh nicht gerade unbedingt, aber das ist natürlich ein stehendes Traktandum. Ist auch immer wieder ein Traktandum im Bildungsrat, wo wir beide auch dabei sind, Markus und ich. Ich habe gerade letzte Woche wirklich rein zufällig jemanden bei mir gehabt, eine Lehrperson aus dem Gymnasium, die gesagt hat, hey, wir müssen jetzt wirklich etwas machen. Wir sollen das unbedingt nochmal im Bildungsrat bringen, werden wir auch machen. Weil er einfach sagt, wir haben einfach viel zu viele Schüler im Leistungszug P oder später dann im Gymnasium, die einfach nicht dahin gehören. Sie fangen aber das von da mit wirklich basalen Kompetenzen, Deutsch, also Mathematik, Physik, Chemie, wo sie einfach sagen, sie verstehen die einfachsten Zusammenhänge nicht. Und das war früher nie jemand gewesen, der in ein Gymnasium hätte können. Und heute schaffen die irgendwie den Weg in einen Leistungszug P oder aber dann quasi Übergang ins Gymnasium. Und ich glaube, wir müssen dem schon Beachtung schenken. Wir versuchen natürlich, wir machen verschiedene Schulbesuche mit der Wirtschaftskammer, unter anderem auch für den Leistungszug P, wo wir ganz speziell aufzeigen wollen, dass gerade gute Schüler, die vielleicht einfach auch Schulmiete sind, es gibt ja durchaus sehr intelligente Leute, aber die einfach sagen, ich habe jetzt irgendwie 8 Jahre Schule gehabt, jetzt habe ich es gesehen, jetzt will ich mal etwas Praktisches machen, wo wir einfach auch aufzeigen, es gibt sehr anspruchsvolle Lehren. Verbunden auch vielleicht mit einer Berufsmaturität, wo du dann nachher immer noch kannst, an der FHNW oder auch an der Uni, wenn du das willst, über den Weg von der Passerelle, wie auch immer. Und versuchen denen ein bisschen den Weg aufzuzeigen. Und wir stellen sehr häufig fest, dass der Weg bei vielen nicht bekannt ist. Also das stellen wir sehr häufig fest. Gerade Architekt ist auch so ein gutes Beispiel. Du kannst heute Architekt werden, indem du eine Lehre machst über den Weg vom Zeichner. Und mir sagen viele Architekturbüro, dass das eigentlich der wertvollere Weg ist, wie einer, der von der ETH kommt. 10 Jahre studiert hat. Ich habe selber jemanden im Bekanntenkreis, darum darf ich das durchaus sagen. Wo mir aber auch gesagt hat, der hat studiert an der ETH und alles super und der kommt in ein Architekturbüro und hat eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und durch quasi den Lehrling, der den einfacheren Weg gemacht hat, in Anführungs- und Schlusszeichen, mit einer Lehre angefangen hat als Zeichner, macht das eigentlich alles aus dem FF. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, ganz bewusst auch, oder? Aber es geht darum, dass wir wirklich auch diese Wege aufzeigen, dass wir in die Schule gehen und dass wir die Aufklärung machen. Und vielleicht eben zum Ausgangslage oder die Ausgangsfrage zurückzukommen, macht es mir Bauchweh? Es macht mir in dem Sinne nicht Bauchweh, aber ich glaube, wir müssen das einfach im Detail anschauen.
Und die drei Initiativen der Wirtschaftskammer sind auch ein Lösungsansatz?
Ja, also wir haben ja verschiedene Initiativen von der Wirtschaftskammer, aber wäre ein möglicher Ansatz, wir kommen vielleicht nachher noch spezifisch auf die Initiative. Ja.
Markus, vielleicht welche Korrekturen muss der Kanton aus deiner Sicht Korrekturen anbringen, wenn man jetzt die Quoten anschaut?
Ja, ich denke primär, ich kann mir jetzt ein bisschen anschauen, was wir alles schon machen im Moment. Und ich glaube, es geht auch darum, dass man nicht in einen totalen Aktivismus dann irgendwie geraten. Oder wir müssen auch Sachen, die wir eingeführt haben, und die letzten Massnahmen, die griffen ja erst, oder? Also die zweite Stunde Berufsorientierung, die kommt ja erst. Also die ist noch gar nicht eingeführt jetzt bei uns. Und auf das Sommer dann muss die auch setzen lassen und dann schauen, was griff. Wir haben in der ganzen Beratung von Jugendlichen, da ist ja die Landschaft praktisch umgepflügt worden. Oder? Wir haben noch die Berufsbildungszentren oder die Berufsinformationszentren, haben wir noch kennt. Die gibt es ja nicht mehr in dieser Sicht, die hat man neu gemacht, neu zusammengefasst. Und wir müssen auch schauen, dass wir das einmal verdauen können, dass es wirklich auch den Effekt hat, wo man sich erhofft hat. Und eine gewisse Konstanz ist auch wichtig. Gerade eben, weil wir so lange Zyklen haben. Das, was wir heute machen, wissen wir, ich kann es nur noch einmal wiederholen, wissen wir erst Jahre später, was es bringt, was es gebracht hat. Ich glaube, es ist auch wichtig, nicht die verschiedenen Bildungswege gegeneinander auszuspielen. Ich habe ja selber einen Betrieb geführt, wo wir alle möglichen Qualifikationen auch gehabt haben im Personal. Und der eben, ich sage jetzt, die Elektroniker-Lehre gemacht hat, sich nachher weitergebildet hat, der hat einen gewissen Wert für das Unternehmen gehabt, aber auch der mit der breiten Allgemeinbildung. Zeitung, wo nachher vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt gerade auf dem internationalen Parkett, vielleicht ein bisschen geschmeidiger unterwegs war, weil er eben noch bessere Sprachkenntnisse mitgebracht hat. Er hat auch sein Werk auf das Unternehmen. Ich glaube, man darf es nicht gegeneinander ausspielen. Und ich glaube, man muss aber dranbleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Gerade bei der Berufsbildung müssen wir dranbleiben und die Anstrengungen, die wir unternommen haben, die jetzt durchziehen, weiterziehen. Und ich meine, bei der Berufswahl, das sind immer neue Generationen von Eltern, die kommen, oder? Es ist ja nicht so, dass jemand während 20 Jahre lang Kinder hat, die dann irgendeine Berufswahl treffen müssen. Das sind immer wieder neue Leute. Also man muss immer wieder neu dran, neu informieren. Es sind immer wieder neue Jugendliche, die nachkommen. Bei den Firmen ist doch jetzt ein bisschen mehr Kontinuität, aber auch dort wechseln die Verantwortlichen. Ich glaube, man muss von der Information her, muss man brutal dranbleiben.
Und man kann schon sagen, wichtig, wenn man an dieser Quote ein bisschen schrauben will, oder, ist schon die berufliche Orientierung.
Ja, das ist sicher ein Schlüsselelement. Und was ich so sehe, da sind die Schulen auch noch sehr unterschiedlich unterwegs. Also das ist eine neue Rolle relativ, oder? Die haben wir noch nicht so lange. Ich habe selber ein sehr gutes, bei den eigenen Kindern ein sehr gutes Beispiel erlebt, wie man das machen kann. Aber es gibt sicher auch Schulen, wo das noch weniger ausgeprägt ist. Man muss wahrscheinlich da auch Best Practice austauschen. Man muss die Nähe zu den Unternehmen, aber auch zu den Verbänden irgendwie herstellen. Oder dass das gewahrt ist, dass auch Praxis einfließt. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, gerade für wenn das jemand aus dem Lehrkörper übernimmt, der eben vielleicht das Leben lang eben als Lehrerin oder als Lehrer tätig war. Und den Praxisbezug müssen wir herstellen. Also ich glaube, das bleibt ein ganz wichtiges Element.
Das ist eine von den Initiativen, Marc. Ich glaube, du hast nicht unbedingt grosse Freude gehabt. Jetzt der Regierungsrat hat gerade eine Vorlage gebracht zu dieser Initiative, wenn er mit der will umgehen. Lehnt sie ab, macht einen Gegenvorschlag. Vielleicht ganz schnell zu dem noch.
Ja, also in aller Kürze, es ist darum gegangen, dass man quasi den BO-Unterricht, eben die berufliche Orientierung, dass man die verbessern, also quantitativ wie auch qualitativ. Und wir haben hier im Bildungsrat auch verschiedene Erhebungen gemacht und einfach beispielsweise festgestellt, dass jetzt eine von diesen Kennzahlen, dass nur die Hälfte von diesen Personen, die den BO-Unterricht geben, auch effektiv ausgebildet sind in diesem Bereich. Es gibt also eine CAS oder FNW, wo man machen kann und so weiter und so fort. Das würde jetzt lang gehen, wenn wir das in der Breite ausführen. Und das ist eine von unseren Initiativen. Die Unterschriften sind gesammelt, eingereicht sind sie und die Regierung ist jetzt zum Schluss gekommen, dass sie die ablehnt, zum Teil mit berechtigter Begründung auch, dass man zum Teil schon etwas gemacht hat. Ich glaube, das müssen wir mal für sich vertiefen. Ich möchte aber auch...
Ablehnt und einen Gegenvorschlag bringt.
Genau. Und einen Gegenvorschlag bringt, unter anderem Kompetenz jetzt im Bildungsrat verschiebt, wo ich nicht ganz nur happy bin, aber eben, das ist, glaube ich, ein Thema für sich. Aber man muss schon sehen, dass der BO-Unterricht, es ist jetzt auch gesagt worden, oder, von allen, dass der BO-Unterricht nicht das einzige Mosaikstein, aber ganz wesentliches ist im Bereich von der beruflichen Orientierung. Und da muss man halt schon auch, ob man das will sehen oder nicht, aber nicht dann feststellen, dass der halt schon sehr unterschiedlich gemacht wird. Also wir haben 17 Sekundarschulen im Kanton und es gibt derige Schulen, die das wirklich sehr, sehr gut machen. Und dann gibt es halt einfach Schulen, die das auch so ein bisschen die Aglo-Schulen insbesondere, wo halt eben die Quote von den Schülern, die weitergehen direkt an die weiterführenden Schulen, sehr hoch ist, wo das vielleicht weniger gut oder weniger vielleicht auch ernst nehmen. Man kann es sehen, wie man will. Und mir ist einfach wichtig, dass alle vom Standard her das gleiche Setting haben. Oder es kann nicht sein, dass du per Zufall einen guten BO-Unterricht hast oder nicht, je nachdem, wo du aufwachst oder in welche Schule du gehst. Und ich habe das auch des Öfteren schon kritisiert, habe dann immer auch gerade eingeschriebene Briefe bekommen von der Lehrperson. Ich kann mit dem umgehen. Und meistens sind es dann die sich betupft gefühlt haben, die das schon sehr gut machen. Und die betrifft es natürlich dann nicht. Es geht vor allem Dinge, die an, die es eben vielleicht noch nicht so gut machen. Und ich kann einfach ein Beispiel bringen, oder, wo mich jetzt heute Morgen wieder genervt hat. Wir haben jetzt, es geht ein bisschen in die Richtung, wir haben heute, also jetzt die Woche der Berufsbildung, wo wir als Wirtschaftskammer in Zusammenarbeit mit dem Kanton über 4.500 so Schnupperplätze organisiert haben. Es sind über 180 Betriebe, die jetzt ihren Betrieb öffnen während dieser Woche. Und die Schule hat jetzt geschrieben, ja, sie werden wahrscheinlich nicht mitmachen, weil sie organisieren jetzt den Sporttag diese Woche. Oder? Und ja, da muss ich einfach sagen, dass... Da habe ich dann Mühe, oder? Da, ich glaube, ich sind Prioritäten nicht ganz richtig gesetzt. Und solange so Beispiel einfach rumgeistern, glaube ich nicht, dass wir schon am Ende von der Fahnenstange sind. Aber es ist jetzt vielleicht auch ein Extrembeispiel.
Nein, ich weiß jetzt auch nicht an dem Fall. Da sind wir uns gerade einig, oder? Also ich habe gesagt, wir müssen dort unbedingt dranbleiben. Ich glaube auch jetzt, wenn wir die Initiative nochmal ansprechen, oder? Ich meine, mit der Stossrichtung sind wahrscheinlich alle einverstanden. diskutieren wir dort so irgendwo, wie man es dann organisiert, welche Kompetenz wo angesiedelt ist. Das sind vermutlich dann am Schluss Nuancen, oder? Wir können auch im heutigen System noch besser zusammenarbeiten. Das ist nicht systemabhängig und wie man es dann im Bildungsgesetz genau abbildet. Das ist eine Frage vom Willen der Leute zur Zusammenarbeit. Und da sehe ich aber auch ermutigende Zeichen, eigentlich jetzt so in den ersten paar Wochen. Es ist jetzt niemand, der da ist und sagt, irgendwo in der Verwaltung, man darf nicht mehr oder man soll nicht mehr mit den ODAS zusammenarbeiten. Also das ist eigentlich das ist eine gute Basis da und jetzt müssen wir das System eigentlich weiter verbessern.
Ja, vielleicht darf ich noch schnell einen Satz da dazu. Eben, ich glaube, das müssen wir mal separat vertiefen, oder? Aber es ist auch nicht so, dass der Kanton jetzt gar nichts gemacht hat. Das ist auch nicht so zur Ehrenrettung. Eben der B-Unterricht, den wir jetzt verdoppelt haben auf die Doppellektion, das ist etwas gewesen, wo wir sehr intensiv als Wirtschaftskammer auch mitgeschafft haben. Auch in diese Richtung natürlich geschafft haben. Wir sind froh, dass das jetzt kommt. Und einfach, um dort etwas rauszugreifen, wir haben dort definiert, dass ein Drittel von dem BO-Unterricht quasi wie externe Inhalte sein sollen. Ob das dann eben Besuch sind in den Betrieben oder wir in die Schulen gehen, um so ein bisschen die externen Angebote vorzustellen, das haben wir jetzt dort verankert. Und ich glaube, das geht in eine richtige Richtung. Wer dann welche Kompetenz hat und so, das glaube ich eben, müssen wir dann...
Und ich glaube auch, um das noch aufgreifen, aber ich glaube auch der Bildungsrat, das sind also der Wirtschaft... Türen relativ weit geöffnet, obwohl die Wirtschaft als solches oder die Arbeitgeberorganisationen nur zwei Sitze im Bildungsrat haben, aber ich erlebe es bis jetzt in den ersten paar Sitzungen, erlebe ich den Bildungsrat offen für die Anliegen und dass man das auch aufnimmt.
Gut, bringen wir den Herrn Wolter wieder ins Spiel. Ganz interessiert zugelost. Schauen wir den Bildungsbericht an. Also etwas, was auffällt, ist, wenn es um die Leistung geht, also generell, ich lese jetzt die Leistung der Jugendlichen, oder, und wo wir stehen, ist das auch nicht so, dass es immer besser wird, oder? Also die Tendenz ist dann leider in die falsche Richtung, kann man das so sagen?
Ja, leider. Ich habe angefangen in dem Gespräch mit Zyklen. Das ist der Trend. Der Trend zeigt leider nur in eine Richtung. Und das ist auch interessant, weil wenn man ein bisschen Langzeitgedächtnis hat, wo wir 2000, wo zum ersten Mal PISA-Tests gemacht worden sind weltweit, haben wir einen PISA-Schock gehabt. Unser nördlicher Nachbar hat noch einen grösseren Schock gehabt. Man hat sehr viele Reformen beschlossen, sehr viele Massnahmen ergriffen, Projekte. Und dann ist es eigentlich von Jahr zu Jahr rauf. Also 2003 sind wir besser gewesen als 2000, 2006 sind wir noch mal besser gewesen, 2009 sind wir noch mal besser gewesen, 2012 sind wir noch mal besser gewesen. Also 12 Jahre lang hat die Bildungspolitik das Gefühl gehabt, wow, also wir machen alles richtig. Unsere Schweizer Schüler werden immer besser und besser und besser. Und dann 2015 ist das erste Mal der Trend gebrochen worden und dann hat man noch nicht gewusst, ja, ist es mal ein Ausrutscher oder ist eben ein neuer Trend und jetzt zeigt sich, es ist ein neuer Trend. 15 war schlechter als 12, 18 war schlechter als 15, 22 war schlechter als 18 und jetzt sind wir 22 wieder auf dem Niveau von 2000. Also alle Vorteile, die wir erwirtschaftet haben, in Form von besseren Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, haben wir, wenn man jetzt den Test nimmt, verloren. Wir sind nicht die Einzigen. Das macht es auch nicht wirklich viel besser, dass alle anderen Länder auch schlechter werden. Es zeigt nur die Komplexität des Phänomens, also dass irgendetwas passiert, dass man kann praktisch sagen, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte die Leute immer schlechter werden in den Kompetenzen. Und man kann natürlich sagen, ja, das sei, weil andere Kompetenzen sind wichtiger geworden. Das zeigen die Zahlen aber nicht, weil wer nicht lesen und schreiben kann, also der kann das nicht kompensieren mit anderen Kompetenzen. Und was jetzt der Bildungsbericht zeigt, wenn man jetzt die Kompetenzen anschaut, dann haben wir zwischen 2012 und 2022, zwischen diesen zwei Messungen, beispielsweise für einen durchschnittlichen Lernenden, der in eine dreijährige Lehre eintritt, einen Rückgang in den Kompetenzen von ungefähr einem Schuljahr beim Eintritt in die Lehre. Und das bedeutet, der Betrieb, die Berufsfachschule, die müssen mit dem umgehen können. Also die müssen das kompensieren können. Und ich bin zwar Forscher, aber ich tue auch gerne halt mich unterhalten mit Leuten, dann sind es Anekdoten, aber manchmal sagen die halt mehr, oder? Weil die Frage ist ja dann auch aufgekommen, ja, wieso hat man dann nicht mehr Lehrabbrüche gesehen, etc., wenn die Schüler so viel schlechter geworden sind? Ja, es hat auch viele Betriebe gegeben, wo mir gesagt haben, ja, am Freitagnachmittag, da sitzen wir her und machen Hausaufgaben für den Montag, für die Berufsfachschule, sonst wird die Lehre abgebrochen. Und das ist jetzt alles noch in einer Zeit passiert, wo Betriebe noch händeringend nach Lernenden gesucht haben. Viele KMUs haben gewusst, wenn ich den verliere, dann habe ich keinen mehr. Wenn der die Lehre abbricht im Dorf, das redet sich um. Die Eltern sagen nachher, zu dem musst du nicht gehen, bei dem hat die Lehre abgebrochen. Also die haben den Effort gemacht, von dem Mieux, also sie haben keine andere Wahl gehabt. Und meine Sorge ist ein bisschen, wenn jetzt eben der Zyklus kommt, also die Demografie dreht um, es gibt wieder mehr Bewerbende, wenn es vielleicht auch auf der Seite Nachfrage, also Unternehmen, wir haben die geopolitische Situation, wir haben technologische Veränderungen, nicht mehr so viel Lernende braucht, die Ersatzquote steigt auch nicht mehr, Babyboomers sind jetzt in Rente gegangen, dass dann eine Situation kommt, wo viele Betriebe sagen, ja, ich versuche es, aber wenn es nicht geht, geht es nicht. Also die Hoffnung, dass alle Defizite in Kompetenz am Ende von der obligatorischen Schule auch weiterhin auf der Sek 2 kompensiert werden, das würde ich jetzt also ein bisschen als optimistisch bezeichnen, wenn man sich auf das verlassen will.
Und kann man sagen, warum der Trend so ist?
Nein, das kann man nicht sagen. Ich sage immer so als Witz, aber das wäre eigentlich kein Witz. Also der das könnte, kommt den nächsten Nobelpreis über. Weil man hat alles getestet gegeneinander, man hat jeden Stein umgekehrt. Es gibt einzelne Elemente, die schon einen Effekt haben. Also beispielsweise das schnelle Internet hat tatsächlich kausal zu schlechteren Schülerkompetenzen geführt. Warum? Weil das auf einmal gewisse Sachen attraktiv gemacht hat. Social Media, andere Zeitvertrieb auf digitalen Geräten, wo zu Lasten gegangen sind von Zeit, die man früher investiert hat, um Hausaufgaben machen, Unterricht vorbereiten. Also dort beispielsweise, das ist eine neue Studie von der Uni Zürich, weltweit gemacht, zeigt, das sind etwa 10 PISA-Punkte, die sich mit dem erklären lassen. Jetzt die Schweiz ist noch gut davon gekommen, mit etwa 30 Punkten weniger. Aber das würde immer noch heissen, 2/3 vom Rückgang kann man nicht erklären mit Social Media und Internet. Das muss andere Erklärungen geben. Und selbst die OECD, die den PISA-Test macht, die hat den Auftrag gefasst gehabt, Gründe zu suchen, warum das so sei. Und Ende letzten Jahr haben sie gesagt, wir wissen es nicht.
Also muss man dranbleiben und versuchen herauszufinden. Und das ist die Schweiz aber nicht allein, oder? Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
Eben, die Schweiz ist nicht allein, sie halten sich sogar relativ gut. Das heisst, andere Länder sind
teilweise
sogar schneller. Also wir haben sogar Rennen gewonnen. Also es ist so quasi, wir sind schlechter geworden und haben Rennen gewonnen, weil die anderen noch schlechter geworden sind. Aber jetzt kann man nicht sagen, ja, das ist gut, weil wir da jetzt im internationalen Vergleich noch gut dastehen, weil eine Unternehmung, die beispielsweise eben auf dem Weltmarkt ihre Produkte oder Dienstleistung muss anbieten muss, kann nicht sagen, unsere Produkte sind schlecht, aber sie sind ein bisschen besser als die anderen. Das kauft der Konsument dann auch nicht.
Das ist etwas, was du immer wieder sagst, was du hörst aus den KMUs, oder, die ausbilden, oder? Dass man sehr viel muss investieren muss.
Also das subjektive Empfinden, das kann ich noch bestätigen, das stellen wir auch fest. Also wir machen ja neben dem Berufsbildungsmarketing haben wir noch einen Lehrbetriebsbund, KMU-Lehrbetriebsbund, wo wir für über 20 Betriebe die Lernenden ausbilden. Und dort machen wir immer am Dienstag und am Donnerstag oben machen wir je 2 Stunden Stützkurs für die Jugendlichen. Also anstatt am Freitag Nachmittag machen wir es einfach am Dienstag und am Donnerstag oben. Und wir haben auch, also die Nachfrage, die schnell rauf. Also wir stellen das effektiv fest, dass Betriebe sagen, wir sind froh, wenn wir die Jugendlichen 2 vorbeischicken können und die dort Unterstützung haben. Und das ist etwas, habe ich auch gerade einen Vorstoss eingereicht, wie der Kanton, auch vor 2 Wochen, wie der Kanton kann unterstützen, weil effektiv so ein bisschen das Case-Management, das ihr ja in diesem Bildungsbericht auch formuliert, dass das für die Bildungsbetriebe und die Ausbildungsbetriebe immer wichtiger wird, dass man das möglicherweise auch durch die öffentliche Hand, wie auch immer, in welcher Form, aber kann unterstützen. Und das, also wir stellen das effektiv fest. Die Nachfrage, die steigt. Ja.
Jetzt, wenn man den Trend hört, oder? Das ist klar.
Es ist schwierig, wenn man die Ursachen nicht kennt, oder dann Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Also was macht man? Dann macht man, man versucht irgendwie damit Schlag zu kommen mit dem Trend, oder? Das ist beschrieben, oder? Stützkurse,
Symptombekämpfung
und so weiter. Man könnte ein bisschen böse sagen, Symptombekämpfung. Ich glaube, Man kann aber schon das eine oder andere, also zeigt sich auch an anderen Orten, oder? Du hast vorher das Internet schnell angesprochen mit den ganzen Tools, die wir heute können brauchen. Wir sehen das auch bei den ganz kleinen Kindern, oder? Wir haben einen Anstieg bei der Sonderschulung, wir haben einen Anstieg bei der Sprachheilschule beispielsweise. Habe ich gerade letzte Woche ein bisschen gefragt, was sind denn dort die Gründe? Und so ein bisschen einfach empirisch sagen dort an der Schule, sagen die Lehrerinnen und Lehrer, ja, das hat einen Zusammenhang mit weniger Anspruch, wo die Kinder, die ganz Kleinen, erfahren, weniger gesprochene Sprache. Dann ist der Spracherwerb irgendwie beeinträchtigt. Das hat zu tun mit den Geräten, nicht nur, wo die Kinder dran sind, aber den Geräten, wo auch die Eltern da halben Tag dran sind und nicht mehr mit den Kindern reden. Ich glaube, im Kleinen kann man dort schon sensibilisieren und das wird sicher nicht in eine falsche Richtung gehen, oder? Wenn man dort, und da wird auch einiges als früher gemacht, oder? Gerade in der frühen Förderung, vor dem Eintritt in Kinski, man versucht ja mit einem Kanton weiter Screening, die Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten schon ein Jahr vor dem Kinski zu fassen, dass man die einfach dann noch in eine Spielgruppe schicken kann. Und da wird vieles jetzt schon gemacht, wo man den Effekt noch nicht gesehen. Aber ob es ein Kampf gegen einen grossen Trend ist, wo man da vielleicht ein bisschen die Folge mildern können, oder ob das ein Turnaround wird bewirken, ich glaube, das werden wir sehen. Ich befürchte, es ist ein bisschen, gerade wenn man es weltweit auch sieht, ist nicht ein Schweizer Phänomen. Und befürchte, das ist ein bisschen Folge von der Technologie, die wir haben und unserem Umgang damit.
Sie haben einfach gesagt, schnell ein Internet, wie verändert KI die ganze Berufswelt? Was aussuchen von den Briefen und das Verhalten auch der Jugendlichen?
Ja, das ist eine von den Untersuchungen, die wir gemacht haben. Also KI bei der Lancierung hat zuerst einmal eine Schockwelle geschickt, weil zuerst hat man nicht so gewusst, welcher Beruf ist jetzt da besonders betroffen. Die Jugendlichen haben am Anfang genauso reagiert, wie es dann zumal sagen wir, die KI-Spezialisten auch verkauft haben. Man hat das Large Language Model, hat man das Gefühl gehabt, das kann einfach Texte schreiben, das produziert Texte. Und die Jugendlichen haben somit das Gefühl gehabt, jeder Beruf, wo man muss etwas schreiben, wo man textlich unterwegs ist, der sei jetzt gefährdet. Das haben wir können zeigen, dass die Suchanfragen nach Beruf, die sprachlastig sind, enorm zurückgegangen sind. Aber da zeigt sich eben auch das, was ich gesagt habe, mit die Informationen stimmen auch nicht immer ganz. Weil es hat etwa so ein, zwei Jahre gedauert, bis man realisiert hat, ja, man redet mit KI mit einer Sprache, aber KI selber kann viel mehr als Sprache. Also bis man realisiert hat, dass man eine Software kann programmieren mit KI, dass ich einfach nicht muss können programmieren. Ich muss keine Formeln hineingeben, ich muss mathematisch nichts verstehen und ich kann einfach KI sagen, mach mal eine Software oder mach mal da eine theoretische Gleichung oder ein theoretisches Modell etc. Und das hat dann dazu geführt, dass wo auf einmal das im Vordergrund gerückt ist, die Jugendlichen sich wieder geändert haben. Also wir haben letztes Jahr, das erste Jahr, wo wir, ich habe jetzt die offiziellen Zahlen noch nicht, aber Stillstand oder Rückschritt bei den Lehrverträgen in Informatik. Die ETH hat zum ersten Mal Rückgang in den Studentenzahlen in Computer Sciences müssen verzeichnen. Also das zeigt einfach, die Jugendlichen reagieren extrem rasch auf das, wie sie die Information interpretiert. Und die Information, die Interpretation muss nicht immer die richtige sein. Aber man muss nicht meinen, dass die Jugendlichen sagen, ja, das ist noch nicht so klar, dann warte ich mal mit meiner Entscheidung. Sie sind in den Jahren, wo sie die Entscheidungen treffen müssen. Sie müssen sich jetzt für ein Studienfach einschreiben, sie müssen einen Beruf lehren und dann ist es halt die Interpretation, wo sie im Moment haben. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, wie verändert denn KI die Berufswelt? Das ist immer noch eine heillose Streiterei. Also ich war letzte Woche auf einem Panel an der Uni bei uns und mit einer HR-Chefin von einem schweizweit tätigen Konzern, mit dem stellvertretenden Direktor von SECO und so weiter. Die haben alle gesagt, es wird nichts passieren. Passiert nichts. Dann könnt ihr wieder beruhigt schlafen. Da wird sich nichts ändern. Ja, jetzt ist die Frage, glaubt man dem oder glaubt man einem Horrorszenario? Das ist natürlich so von der Tech-Industrie, die sagt, die werden alle überflüssig, weil das ist unser Ziel. Und irgendwo dazwischen wird sich wahrscheinlich die Realität einmitten.
Also man kann nicht sagen, welche Briefe gewinnen und welche allenfalls verlieren. Oder nur erahnen.
Ja, gewisse Briefe sieht man natürlich jetzt schon, dass sie betroffen sind. Also angefangen mit einem von den ersten Berufen, bevor wir von KI so in dem ChatGPT-Sinn geredet haben, der Übersetzer. Also Stellenanzeigen weltweit, das ist das untersucht worden, für Übersetzer haben nicht erst mit DeepL, sondern wo die Übersetzerbüro selber die Technologie hatten, Computer Assisted Translation, ja, da haben sie gespart. Das hat sich dann noch nicht so gezeigt, weil die haben einfach die Margen erhöht. Die haben dem Kunden gesagt, dass sie da jetzt Zeit gespart haben. Aber sie haben nicht mehr so viel gesucht. Aber der richtige Einbruch ist dann gekommen, wo der Kunde selber auch können übersetzen konnte. In der Qualität von einem Übersetzungsbüro. Weil dann hat die Unternehmung nicht mehr die Macht gehabt, zu definieren, wo sie Technologie einsetzt oder nicht. Das heisst, das ist genau der Punkt, wir wissen noch nicht, bei welchen Tätigkeiten auf einmal der Kunde dann die Marktmacht überkommt und dann kann sich die Anbieterseite, also die Unternehmer, die können sich dann nicht mehr wehren. Oder? Man hat beispielsweise vor einem Jahr hat ein Kollege von mir gesagt, er führt eine grosse, riesige Anwaltskanzlei. Er hat gesagt, es passiert nichts, du übertreibst komplett. Ein halbes Jahr später hat er gesagt, ich komme den Numerus Clausus für das Jus-Studium. Und dann habe ich gesagt, was hätte ich denn zum Stimmungswandel gebracht in einem halben Jahr? Hat er gesagt, ja, der Kunde kommt jetzt mit dem Vertrag und sagt, der KI hat mir den Vertrag schon geschrieben, du musst ihn nur noch überprüfen. Und dann hat er sich gesagt, für was brauche ich all meine Juniors und meine Anwaltspraktikanten, die das eigentlich gemacht hätten, den Vertrag erstellen. Überprüft habe ich ihn dann schon als Senior mit 20, 25 Jahren Erfahrung. Aber jetzt fällt der ganze Teil in der Wertschöpfungskette vorne, fällt weg. Weil das Überprüfen, der KI-Vertrag hat vielleicht noch ein paar Fehler, aber der ist schon so gut, jetzt braucht es nur noch mich.
Wie bereitet die Schule eigentlich so die jungen Menschen auf die Realität, die neue Realität vor?
Ja, das ist ein sehr präsentes Thema. Und leider, finde ich, fokussieren wir immer noch zu fest auf Gefahren und Risiken. Oder es gibt, ich bekomme wöchentlich mehr irgendwie Einladungen zu Seminarien, Vorträge zu diesem Thema und so ein bisschen Chancen und Opportunitäten, die kommen eher zu kurz. Und zwar nicht nur jetzt im Schul, im Sinne vom Unterricht oder so, wie man es einsetzen kann, aber auch dahinter, also im Verwaltungsteil, was in der Anwaltskanzlei passiert, das ist gerade so gut anwendbar auf einen Haufen Verwaltungstätigkeiten. Das ist eine ganz interessante Entwicklung und ich glaube, auch dort müssen wir dranbleiben. Wo ich ein grosses Diskussionsfeld im Moment beobachte, ist so im Rahmen des Prüfungswesens, von den Arbeiten schreiben, jetzt im ganzen Bildungssystem ist die ganze Diskussion, ja, mit Hilfsmittel, ohne Hilfsmittel, eher mündlich, eher schriftlich, was ist besser, um wirklich zu erfassen, was bringt jetzt Schülerin oder Schüler für Kompetenzen mit am Schluss oder während der Ausbildung. Dort ist die Diskussion voll im Gang und ist natürlich auch gesteuert durch einfach die Tatsache, dass man heute sehr brauchbare Arbeit eben auch durch KI kann, erstellen. Und das wird auch das Lehrer da sein oder das Experten da sein, natürlich entsprechend verändern.
Wie halten Sie das? Sie sind ja Professor, also mit Ihren Studenten und Studentinnen.
Ja, das ist die Diskussion, die wir auch haben. Oder? Ich habe einen Kollegen, der ist jetzt eher im mathematisch-statistischen Bereich, der hat, wo das erst gerade lanciert worden ist, hat er gesagt, ihr könnt es einfach brauchen. Er hat einfach die Fragen so gemacht, dass er gewusst hat, selbst mit KI müsst ihr noch viel denken, dass sie die Frage richtig beantworten können. Und er hat gesagt, im Jahrgang darauf habe ich kapituliert, weil KI ist so gut geworden, dass eben selbst ein Student, der nichts begriffen hat, hätte es durch KI gerade super können lösen. Oder ich hätte die Frage so viel schwieriger machen, dass ich eigentlich vom Studenten nicht erwarten konnte, dass er die Fachkenntnis zu dem Zeitpunkt im Studium hat. Also wir pendeln auch hin und her, uns da irgendwie einzumitten. Ich habe jetzt beispielsweise letztes Jahr, ich habe es dann müssen freiwillig machen, weil ich es nicht prüfen durfte, freiwillig angeboten, Masterstudenten, sie können dann mal kommen und 3 Stunden lang Agogo KI einsetzen. Also ich habe eine Übungsanlage kreiert, wo sie realistischerweise, wenn sie das Studium abgeschlossen hätten, in einem Job hätten, wo sie als wissenschaftliche Mitarbeiter eingestellt worden wären. Und ein typischer Auftrag, es wäre darum gegangen, der Regierungsrat hat das Postulat bekommen aus dem Landtag, muss es beantworten, hat jetzt einen wissenschaftlichen Mitarbeiter und sagt, du hast 3 Stunden Zeit, das sind die Informationen, das ist das Postulat und du musst auch entscheiden, ob annehmen oder ablehnen und aufgrund von was, mit wissenschaftlicher Literatur und so weiter. 3 Stunden haben sie können arbeiten. Das Resultat war komplett ernüchternd, obwohl die Texte oberflächlich sehr gut ausgesehen haben, inhaltlich blutleer, aber nicht wegen KI, sondern wegen der fehlenden fachlichen Kompetenzen der Studenten. Und für mich ist das die Lektion, die sich auch in der wissenschaftlichen Literatur so zeigt, die fachlichen Kompetenzen sind immer noch entscheidend, ob man mit KI etwas daraus machen kann oder nicht. Also das ist wie eine Multiplikation mit 2 Variablen. KI, die Variable ist jetzt explodiert und das ist jetzt der Hebel. Und wenn man jetzt fachliche Kompetenzen hat und den Hebel betätigt, dann ist dann das Ergebnis riesig. Wenn aber die fachliche Kompetenz 0 ist, dann nützt einem auch der Hebel nichts. Die Multiplikation gibt immer noch 0. Und das so versuche ich es den Studenten beizubringen, weil ich auch bei ihnen natürlich das, was man so Cognitive Surrender nennt, auch spüre. Nämlich die Idee, ich kann mir sie ja machen. Das ist nicht mehr so wichtig, ob ich es weiss. Wenn ich es nicht wüsste, könnte ich es ja fragen. Das ist jetzt ein ganz schwieriger Moment, ihnen beizubringen. Nein, an dem Punkt, dass du es selber musst wissen, geht nichts für mich.
Wenn du das hörst, Marc, heisst das auch für Berufsbildung, oder? Das heisst mit dem Hebel, dass eben Kompetenzen sehr wichtig sind. Und das ist auch das, was einem, wenn man das sieht, was ist alles passiert, auch sagt, okay, also das ist immer sehr positiv immer noch und das stärkt am Schluss eine Berufsbildung.
Ja, ich glaube, man kann sich dem nicht verweigern. Also man kann nicht Vogelstrauß-Taktik und den Kopf in den Sand und sagen, mir betrifft das nicht und hoffentlich geht der Sturm vorbei. Ich glaube, das ist die falsche Strategie. Ich glaube, wir müssen das KI, die künstliche Intelligenz ist da und wir müssen uns dem begegnen und das Beste daraus machen. Berufsschulen fangen auch schon an. Also zum Beispiel die Abschlussprüfungen, die zum Teil schriftlich gemacht worden sind, die werden nur noch mündlich gemacht. Das heisst, eben schriftlich, das bringt nichts mehr. Das ist einfach irgendeine KI, die das generiert und das sagt überhaupt nichts mehr aus. Also ich glaube, es sind alle gefordert, obwohl niemand weiss, das wäre dann auch so Nobelpreisträchtig, denn auch jetzt schon können sagen, wie denn das endet, oder? Obwohl niemand weiss, wie es halt genau endet. Das ist ein Prozess und alle sind gefordert, da halt irgendwie mitzumachen, so gut wie es geht. Und das kommt, glaube ich, auch aus dem Bericht aus, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass also die Sozialkompetenzen, oder, also so die Teamfähigkeit, können etwas organisieren, dass die immer wichtiger werden, auch für die Ausbildungsbetriebe. Und eben nicht einfach nur das Fachliche, weil vieles Fachliche wird irgendein ist rationalisiert. Repetitive Aufgaben werden übernommen von künstlicher Intelligenz und am Schluss sich eben der wahrscheinlich dann durchsetzt, der eben nebst diesen Kompetenzen eben die fachliche Kompetenz hat und auch organisieren und am Schluss auch eine KI natürlich kann bedienen. Oder? Also ich glaube, weiß es niemand, oder wir alle drei nicht, am Schluss niemand, wo das wird enden. Und es ist aber auch ein spannender Prozess, dass wir den jetzt dürfen erleben und sind dann alle gespannt, wie es dann rauskommt, blöd gesagt. Ja.
Gut, wir kommen zum Schluss, wir haben dann gleich schon einen Tag lernen, Schlussrunde, ganz eine kurze Antwort, vielleicht noch Herr Wolter. Wenn Sie jetzt einen Tag dürften Bildungsdirektor sein, ist dann gleich, ob es im Kanton was Landschaft ist oder einem anderen Kanton, was würde sich im Bildungssystem ändern?
Ja, ändern. Eben, von einem Tag auf den anderen kann man nichts ändern. Aber das ist natürlich meine Rolle, die ich dann übertragen würde. Ich würde sie evidenzbasiert machen. Das heisst, ein klares Ziel ausrichten und dann auch messen, ob die Ziele erreicht werden. Also ich habe das Gefühl, dass die Prozesse oder die Trends, die wir heute sehen, die zum Teil nicht in die richtige Richtung laufen, auch ein bisschen davon herrühren, dass man die Verpflichtung, dass man das auch wirklich überprüft, was man machen sollte, dass man das häufig nicht so wahrgenommen hat, im Glauben, es wird dann schon alles richtig. Also, ich weiss, das wäre eine schwierige Aufgabe, aber eben, wenn ich einen Tag lang Regierungsrat sein dürfte, dann würde ich das verordnen.
Wenn du den Bildungsbericht schreibst, den nächsten, oder dürftest du schreiben, welches Kapitel wäre das längste, oder? Wie würdest du sagen?
Ja, das weiss ich nicht, welches das längste wäre, was, glaube ich, von mir, und da würde mich ein Wunder nehmen, wie du damit umgehst, was von mir so ein bisschen frustrierend wäre. Ich habe es ganz am Anfang angesprochen, der Timelag, den wir immer drin haben. Ich habe gedacht, jetzt kommt der Bildungsbericht, jetzt kann ich durch die neuesten Daten nachschauen und dann sehe ich, die Zeitreihe, die endet 2023.
Ja, das sind die neuesten.
Ja, genau.
Mit den Verkehrszahlen, oder? Das hat man das Gefühl, die neuesten wie ist 3 Jahre alt oder so.
Und das können verkürzen. Ein bisschen da rauskommt, ja. das wäre noch eine Challenge, die mich reizen würde.
Also Marc, du darfst wählen. Lieber Bildungsdirektor oder lieber Wissenschaftler?
Ja, ich fühle mich eigentlich wohl in der Rolle, die ich habe. Also immer ein bisschen in der Opposition. Nein, also weder noch. Ich glaube, alles hat seine Berechtigung und beides ist sehr spannend. Vielleicht einfach noch eine Frage so am Schluss, wo mich, ich habe vorhin nochmal den Bildungsbericht so ein bisschen quer gelesen und bin dort auf etwas gestoßen, das uns im Kanton Basel-Land auch immer wieder beschäftigt. Das ist das Thema WMS. Also abgekürzt vielleicht schnell, es geht darum, dass man quasi wie KV-Lehr, duale Ausbildung quasi verschult hat und etwa einfach 3 Jahre oder 4 Jahre mit Praktikum dann quasi Vollzeit in die Schule geht. Und ich meinte, gelesen zu haben, irgendwo in einem Abschnitt, dass die das kritisieren oder kritisieren muss vielleicht umkehren, sondern sagen, dass die quasi eine duale Berufslehre geniessen, dass die am Schluss, wenn ich es richtig sage, können nachher gerne korrigieren, aber glaub, die besseren Abschlussnoten haben, sozialisierter sind, weil sie Verantwortung haben müssen im Betrieb und so weiter. Vielleicht, wenn wir noch schnell Zeit haben, eine Minute auf das einzugehen, können wir gerne vielleicht das noch schnell ausführen. Ich habe mich momentan mal geschlagen zu diesem Thema. Ich habe schon x Vorstöße gemacht.
Das sagt man quasi vom schulischen Weg.
Genau, jetzt kommen wir auch nicht darum, irgendwie das WMS jetzt so wieder zu kritisieren. Das Thema lassen wir jetzt mal hinter uns. Aber es würde mich einfach rein wissenschaftliche Ordnung wundern, was die Wissenschaft sagt einfach zu dem.
Ja, das ist auch eine ganz einfache Thematik. Es ist so, dass die Arbeit, die wir jetzt haben uns können darauf berufen, zeigt, dass die Leute, die das dual gemacht haben, die haben eigentlich einen besseren Eintritt, Übertritt in den Arbeitsmarkt, verdienen auch mehr. Hingegen die vollschulischen Ausbildungen gemacht haben für eine Lehre, die gehen häufiger dann in eine tertiäre Ausbildung weiter. Und das kann natürlich auch eine Art Wechselwirkung haben. Also durch das, dass ich immer Schule hatte, bin ich jetzt affin. Also das liegt mir jetzt vielleicht. Und dann mache ich halt noch weiter Schule. Oder umgekehrt, der eine duale Lehre gemacht hat und merkt, er ist erfolgreich im Arbeitsmarkt. Es ist ihm gerade ein guter Job angeboten worden, sieht dann die Notwendigkeit nicht so ein. Also das ist die Wirkung. Ich sehe es jetzt eher von einer Makroperspektive, als wenn ich jetzt eben Politiker wäre, nicht so gern, weil die duale Lehre ist eigentlich die einzige, wo die Steuerung, wer lehrt welchen Beruf, am Markt überlassen wird. Und wir sehen, dass die vollschulischen Angebote häufig dort eingeführt werden, wo jemand, der eben nicht Arbeitgeber ist oder nicht Arbeitsmarkt ist, das Gefühl hat, die Wirtschaft hätte dort nicht genug angeboten. Ja, aber woher will die Person, ob das jetzt ein Regierungsrat ist oder ob das ein Parlament ist, das Wissen haben, dass die Wirtschaft in irgendeinem Beruf zu wenig angeboten hat? Und das sieht man vor allem im Ausland, wo praktisch nur die vollschulische Art von Berufsbildung kennen. Der doppelte Mismatch, einerseits dann zu viel oder zu wenig in einem Beruf und die falschen Leute. Ich hatte das mal in einem Fall, als ich in Spanien eine Evaluation gemacht habe. Dann haben sie gesagt, jetzt fragen wir doch wenigstens, wie viele Praktikumsplätze die Wirtschaft dann im letzten Jahr anbieten. Und dann hat der Unternehmer beim Mittagessen gesagt, ja, das haben sie dann ungefähr richtig herüberkommen. Die Quantität hat gestimmt, aber die es uns gebracht haben, haben wir gesagt, aber die wollen wir nicht. Also das wird unterschätzt, dass ja die Leistung, die Wirtschaft macht, auch bei der Einstellung des Lernenden, die Abklärung, passt die Persönlichkeit auf den Beruf, das ist nicht nur eine Sache von Schulnoten. Das machen die vollschulischen Angebote nicht. Und das führt dann zu dieser doppelten Mismatch. Und darum wäre ich jetzt, wenn ich in der Rolle wäre vom Politiker, aber auch Wissenschaftler, eher ein bisschen zurückhaltend.
Oder als Bildungsdirektor.
Was also interessant ist in dieser Frage, ist, das ist ja bei uns in der Region ein Konstrukt, das irgendwie historisch gewachsen ist. Und es hat eben auch seine Befürworter. Also es ist als Bildungsdirektor dann gar nicht so einfach.
Wenn, ja, ja, nein, das ist mir schon.
Ich habe das fast nicht
machen das fast jetzt nicht auf, aber wir lassen die Antwort vom Herrn Wolter so stehen.
Ja, ja, das ist gut.
Also ganz herzlichen Dank euch, Herr Wolter. Merci vielmals, Markus Eigenmann, Marc.
Danke vielmals, es war spannend gewesen. Besten Dank.
Und einen guten Tag der Lernenden und
ja,
eine gute
danke.
Woche von der Berufsbildung. Merci vielmals.